Ja, ich habe noch keinen begrüßen können. Moment, ich muss hier mal das nehmen. Aber fühlt euch trotzdem alle gegrüßt. Das war ein bisschen knapp geworden. Wir haben 40 Minuten im Stau gestanden vor Hamburg. Vor den Elbbrücken haben sie es einspurig gemacht heute Morgen. Wie das manchmal so geht. Ging schon bei uns los, ich wollte auf unsere Schnellstraße, gesperrt. Da war ich gerade 500 Meter gefahren. Ja, da musste ich mir schnell einen neuen Weg ausdenken, war wahrscheinlich ein Unfall, bei uns war starker Nebel. Auch das, was ich heute sagen will, hat so ein bisschen damit zu tun, dass nicht immer alles glatt geht, oder so, wie wir uns das wünschen, aber dass wir trotzdem Gott loben dürfen. Deswegen ist mein Thema ein vom Gottes Lob geprägtes Leben. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Vers 16 bis 34, mal ein bisschen längeren Text heute. Es geht noch nicht gut, da muss ich ja noch dichter ran. Okay, vielleicht solltest du dich da hinsetzen, aber nee, da ist der Schall, ne? Okay, wir kriegen das irgendwie hin. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist. Wir sind Römer. Und die Volksmenge erhob sich zugleich gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfeste des Gefängnisses erschüttert wurde, und sofort öffneten sich alle Türen, alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien alle entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte ein Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jeder Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen. Und alle die Seinen sogleich, und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken, frohlockte, an Gott gläubig geworden zu sein, mit seinem ganzen Hause. Soweit. Ein bisschen längerer Text heute mal. Ich denke, uns allen fällt es leicht, Gott zu loben, wenn die Umstände gut sind. Dann sagen wir oft, Gott ist gut. Wie gerne stimmen wir dann mit David auch überein, der in Psalm 34, 2 bekennt, ich will den Herrn loben, sonntags. Nein, da steht alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Auch noch im Stau? Wenn's schon 10 ist und du um 10:30 hier sein sollst und du bist immer noch nicht einmal in Hamburg? Ihr dürft jetzt nicht so genau überlegen, wie schnell ich gefahren bin. Ein bisschen schneller, als man durfte manchmal. Ich wollte euch nicht zu sehr auf die Folter spannen. Aber immer mit Gebet. Okay. Das ist nicht so meine Regel. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss man ein klein bisschen drüber sein. Okay. Unser heutiger Text schildert auch solche Umstände, die alles andere als rosig waren. Gott in allen Dingen Dank zu sagen, ihn dabei sogar zu loben, das fällt dem einen oder anderen dann doch manchmal schwer in solchen Situationen. Ich denke, das ist immer wieder auch für uns im Glaubensleben eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie gut du das schon kannst. Ich bin da immer noch ein bisschen am Lernen. Und doch ist es so eine innere Haltung, zu der uns Gottes Geist immer wieder ermutigen möchte. Wie ihm das bei Paulus und Silas gelungen ist, das haben wir in dem heutigen Text gehört. Aber wie kam es eigentlich dazu? Eigentlich hatte das alles so gut angefangen in Philippi. Dort hat sich das zugetragen. Sie waren auf Gottes Weisung hin in diesen Ort gegangen. Das war nicht einfach nur so ein Ort, sondern Gott hatte sie gerufen. Und es war der erste Schritt nach Europa. Ja. Der erste Schritt auf europäischen Boden. Es gab keine großen Schlagzeilen in der Zeitung. Es gab auch keinen Herold, der das jetzt ausgerufen hätte. Das Evangelium ist nach Europa gekommen. Nein, da entstand etwas so ganz klammheimlich, fast im Verborgenen. Vor dem Stadttor an einem Fluss. Da war eine Stelle, da beteten einige Frauen. Und dann heißt es, und einer Tuchhändlerin tat der Herr das Herz auf. Kurze Zeit später tat sie dann nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Wohnung auf für Jesus und für die Missionare. Die Apostel hatten also allen Grund, sich zu freuen. Dankbar zu sein. Ihr habt heute Morgen auch so in den Gebeten einiges gesagt, wofür ihr dankbar seid. Das sollte man nicht nur hin und wieder mal tun, sondern eigentlich so jeden Abend sollte man seinen Tag überdenken und dann auch tun. Und so zwischendurch schadet's auch nicht. So als Lebensmotto. Auch in unserem Alltag gibt es ja immer wieder kleine und größere Segnungen. Manchmal merken wir das gar nicht, die Gott in seiner Treue immer wieder schenkt. Aber wie oft nehmen wir das alles so selbstverständlich hin? Wir denken gar nicht mehr darüber nach. Wir übersehen das manchmal sogar. So wie mancher gar nicht die Blumen auf der Wiese sieht. Der sagt vielleicht nur, oh, ist das Gras aber wieder hoch oder dein Rasen. Wenn die besonders schön sind, dann mähe ich manchmal drumherum. Meine Frau lacht dann schon. Natürlich nicht um alle, das geht nicht. Aber so ein paar lasse ich gerne stehen. Ja, wenn wir das so selbstverständlich nehmen, dann bleibt die Freude und die Dankbarkeit leicht auf der Strecke. Und deshalb benötigen wir immer wieder so auch einen Anstoß, ein Umdenken, eine Veränderung in unserer Lebenseinstellung. Zufriedener zu sein. An Timotheus schreibt Paulus das einmal, dass die Zufriedenheit und sich genügen lassen schon ein Stück Himmel, ich drücke das jetzt mal mit meinen Worten aus, auf dieser Erde ist. Du kannst alles haben und immer noch nicht zufrieden sein. Das geht. Und du kannst fast nichts haben und doch dankbar. Das geht auch. Also sucht euch aus, nicht zwischen den beiden, viele vielleicht manchem schwer, aber dankbar zu sein, das kann man doch wirklich sich für entscheiden. Wie reagieren die Menschen oft doch ganz anders, so in der Welt? Wie können sie ihre Idole bejubeln und anhimmeln oder ihren Fußballverein oder was es nun gerade ist, Handball, ich will hier keine Sportart vorziehen. Wie begeistert können sie sein? Sind wir wenigstens so begeistert von Jesus? Hallo, denkt mal drüber nach. Und wenn das nicht so ist, dann bitte doch einfach den Heiligen Geist, so ein bisschen mehr Freude wieder, auch ein bisschen mehr zu schenken. Er gibt das gerne, er wartet nur drauf. Er hat einen ganzen Sack voll, was sage ich? Einen ganzen Container und etliche. Wir haben doch viel mehr Grund, begeistert zu sein, weil wir einen so wunderbaren Herrn haben, der so viel schon für uns getan hat und immer wieder tut. Er ist die Freude, die Dankbarkeit wirklich wert. Wie kurzlebig sind dagegen all die Siege, die Menschen einfahren oder die Idole, die heute begeistert und morgen vergessen sind. Hier im Text geht es um diese Freude am Herrn, aber plötzlich gibt es ein satanisches Störmanöver. Sie wird getrübt. Eine Wahrsagerin läuft Paulus und Silas jeden Tag nach, wenn sie zur Gebetsstätte gehen, schreit durch die Stadt hinter ihnen her, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkünden. Naja, die Medienmacher würden heute glücklich sein über solche Werbung, aber Paulus ist es nicht. Die Werbung kommt von der falschen Seite. Diese unbestellte Werbung erfreut sich nicht darüber. Und eines Tages wird ihm das zu bunt. Und er dreht sich um und in der Vollmacht Jesu, im Namen Jesu, gebietet er dieser dämonischen Macht, diese Frau zu verlassen. Er wurde unwillig. Er wandte sich um. Er sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu, von ihr auszufahren. Und er tat's zur selben Stunde. So half er dieser Frau. Das war das eine, dass sie frei wurde von dieser Knechtschaft. Zugleich aber wirkte er auch dieser Gefahr entgegen, dass sie durch ihr Tun das Evangelium ins Zwielicht brachte. Außenstehende hätten leicht denken können, naja, Wahrsagerei und Prophetie, das ist wohl so eine Ebene. Aber das ist es ganz und gar nicht. Die Quelle ist so grundverschieden wie Salz und Süßwasser. Oder noch mehr. Wir wissen, dass Satan immer wieder versucht, Dinge geistlich nachzuäffen. Ich will da jetzt nicht mehr im Einzelnen drauf eingehen, das würde jetzt zu viel Raum einnehmen. Aber es gab hier Menschen, die an dieser Wahrsagerei eine ganze Menge Geld verdienten und die nun ihre Geldquelle versiegen sahen. Und deshalb macht der Teufel seine Leute in der Stadt mobil. Sie klagen die Evangeliumsboten an vor den Verantwortlichen der Stadt. Schleppen sie auf den Markt, da war wohl auch gleichzeitig das Gericht, die Gerichtsbarkeit, und bezichtigen sie, ja, jüdische Unruhestifter zu sein, die so alles in der Stadt durcheinander bringen. Und Römern geziemt das doch nicht. Wie reagieren sie? Wie reagiert das Volk auf diese falsche Anklage? Nun, die Masse schlägt sich immer sehr schnell auf die eine oder andere Seite. Das ist so wie Lotterie fast. Hier auf die Seite der Ankläger. Und wenn du und ich konsequent mit Jesus leben, dann gibt es manchmal auch Schwierigkeiten in unserem Leben. Es muss nicht immer gleich Verfolgung sein, wir werden nicht immer gleich geschlagen werden, aber so ein mitleidiges Lächeln, eine bissige Bemerkung oder auch ganz starker Widerspruch können schon die Folge sein. Wie leicht werden wir als fromme Mucker abgestempelt, als Außenseiter, die einfach nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Du hast die letzten 20 Jahre nicht mehr so ganz mitgekriegt, denken die dann von dir. Solches Leiden um Jesu Willen gehört irgendwie immer wieder auch zur Nachfolge. Bei Paulus und Silas folgt eine öffentliche Demütigung und schließlich die Sicherheitsverwahrung im sichersten Raum des Gefängnisses. Die Füße werden in den Block gespannt, die Ketten um die Hände. Eine Situation, die im Alltag vieler Christen in manchen Ländern bis heute durchaus ganz normaler Alltag ist. Da sitzen sie nun. Stell dir vor, du säßt da. Wie würde es dir gehen? Die Bibel schweigt darüber, wie es ihnen geht, aber wir können uns das ausmalen. Auf jeden Fall sehen sie über diese Umstände hinweg. Und hinaus. Das kann man nur mit Glauben. Was tun wir, wenn alles ganz anders läuft, als wir gedacht haben? Von den beiden hören wir kein Jammern, kein Klagen, kein Schimpfen über die Ungerechtigkeit und die schlechte Behandlung. Sie machen auch Gott keine Vorwürfe und sagen, na, hätte es doch besser auf uns aufpassen können, dass uns das nicht passiert. Vielleicht hast du auch schon mal so gedacht. Wir hören nichts davon. Trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass der Satan so um die Ecke kam und heimlich ihnen ins Ohr raunte: Naja, hättet ihr doch den Mund gehalten. Das habt ihr nun davon, von eurem Eifer für Jesus. So oder ähnlich ist das doch mit den Anfechtungen, wie wir sie auch erleben können. Er möchte unser Vertrauen zu Gott erschüttern, er möchte Zweifel in unser Herz hineinsäen, damit wir entmutigt werden. Er will uns einen Maulkorb verpassen, damit wir uns vornehmen, nächstes Mal bin ich aber ein bisschen vorsichtiger. Manchmal kommt er auch mit der Spezialfrage. Kennst du die Spezialfrage? Warum? Wozu das alles? Musste mir das passieren? Wir sehen ja oft nur vordergründig die Situation. erkennen die Hintergründe nicht, weshalb Gott manchmal eine Sache dann doch zulässt. Es gibt immer einen Grund dafür. Aber das Problem ist, wir kennen diesen Grund oft nicht. Wir haben aber auch keine Versicherung dafür, dass schwere Wege in der Nachfolge uns erspart bleiben. Immer erspart bleiben. Oft bleiben sie uns erspart, aber nicht immer. Hätte Silas und Paulus sich auf dieses Denken eingelassen, dann hätten sie sehr schnell im Selbstmitleid gebadet und ein Klagelied angestimmt. Ist eine Reaktion, die wir in solchen Versuchungssituationen, in die wir leicht hineingeraten können. Hätten sie so reagiert, dann wäre dieses große Wunder wohl nicht geschehen, dass der Gefängnisaufseher mit seinem ganzen Haus zum Glauben kommt. Auf unsere Haltung, auf unser Verhalten kommt es schon ein Stück weit an. Nicht nur auf das, was wir sagen. Außenstehende suchen bei Christen oft, ob sie das Evangelium im Leben sehen können. Sie lesen vielleicht nicht Gottes Wort, sie haben vielleicht nicht mal eine Bibel. Aber sie lesen in unserem Leben. Sind wir, so wie es Paulus in einem seiner Briefe schreibt, ein Brief Christi, offener Brief, von jedermann zu lesen? Dass sie auf Gott kommen können, wenn sie in unserem Leben, in unser Leben hineinschauen? Rechnen wir damit, dass dieser Satz aus Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, wirkt alles zum Guten mit? Manche Übersetzungen sagen sogar zum Besten. Wenn wir Jesus vertrauen, dann sehen wir nicht nur diese augenblickliche Lage, die mal so sein kann, sondern wir rechnen damit, womit rechnest du? Dass du doch noch um 10:30 in Lübeck bist, zum Beispiel. Du kannst sagen, Jesus, hilf, dass dieser Stau jetzt endlich vorbei ist. Dass wir da ein bisschen schneller vorbeikommen. Der Herr kann Umstände verändern. Und wenn nicht, dann kann er dich durchtragen durch die Situation. Dann kann er dir die Geduld geben, dass du nicht auf die Palme gehst. Geht nämlich auch nicht deswegen schneller. Ich sage euch einen Satz. Wir freuen uns nicht über die unerfreuliche Situation, sondern sich alle Wege und alle Zeit zu freuen, bedeutet alle Zeit über den Herrn zu freuen, der immer noch da ist, dem ich vertrauen kann, der ist auch nicht in Rente gegangen, ist zwar mal für mich gestorben, aber auch auferstanden, er lebt also und er hat einen. Behaltet das bitte. Guten Weg für mich. Amen. Immerhin, einer glaubt es schon. Ich glaube, es glauben ein paar mehr. War jetzt ein Spaß. Lasset eure Bitten mit Dank vor Gott kund werden, steht in Philipper 4, Vers 6. 4,4 ist das von der Freude, alle Wege und so. Lasst eure Bitten mit Dank vor Gott kund werden. Und genau das ist das richtige Verhalten, das machen die beiden auch. Sie waren keine Übermenschen. Sie haben da auch erst mal eine Weile im Gefängnis gesessen. Aber um Mitternacht waren sie soweit. Sie hatten mit Gott über die Sache gesprochen, sie hatten gebetet. Und danach waren sie in der Lage, Gott zu loben. Sie haben das nicht in Gedanken getan, sondern laut. Alle hörten zu im Gefängnis. Das war eine Lobpreiszeit mitten im Gefängnis von Philippi. Ich glaube, die hat Gott genauso gut gefallen wie unsere heute. Und durch das Gebet waren sie innerlich ermutigt. Wie lange brauchst du und ich, bis wir von Sorgen über notvolle Situationen zum Gotteslob kommen? Was die Missionare hier tun, es schien total verrückt. Und die Gefangenen haben sich vielleicht auch ihr Teil gedacht. Was sind das für neue Neuankömmlinge, die da singen? Kennen die die Situation hier nicht? Gefängnis war damals kein Zuckerlecken. Nun, in solchen Situationen wird sichtbar, ob wir Vertrauen zu Gott haben. Und die Antwort Gottes bleibt nicht aus. Plötzlich aber, Vers 26, geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert werden. Und sofort öffneten sich alle Türen und die Fesseln lösten sich. Die Macht des Gebets, die Macht des Lobpreises, Gott wohnt unter dem Lob seiner Kinder und er ehrt ihr Vertrauen. Und so ist hier eine gewaltige Reaktion. Türen springen auf, Fesseln fallen ab. Der Gefängnisaufseher kommt in Not, als er aufwacht, denn er haftet mit seinem Leben für die Gefangenen. Wenn die entfliehen, dann ist er dran. Und er konnte sich das nicht anders vorstellen, als das schon geschehen war. Bestürzung, Verzweiflung. Wir können das hier im Text so ein bisschen heraushören. Paulus erkennt den Ernst der Lage und er ruft ihm zu, tut dir kein Leid, wir sind doch alle hier. Und solches Verhalten hat dieser harte Mann, dass Gefangene nicht fliehen, obwohl sie können, das kann er nicht begreifen. Er bittet um ein Licht, ob das auch alles stimmt. Wahrscheinlich war es stockdunkel. Der Schrecken ist ihm in die Glieder gefahren. Er fällt vor Paulus und Silas nieder, führt sie aus dem Gefängnis. Er fragt ganz überwältigt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Irgendwie muss er schon mal was davon gehört haben. Und die Antwort der Boten ist ganz kurz. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Hier wird sehr deutlich, dass nur der persönliche Glaube an Jesus uns in eine Gottesbeziehung bringt. Das wollen wir festhalten. Und auch bei der Hausgemeinschaft ist das nicht anders. Aber diese Glaubensentscheidung von ihm, dem Hausvater, hatte Auswirkungen auf die ganze Familie. Und jetzt habe ich gestaunt. Die sind noch ganz verdattert. Was alles so geschehen ist in den letzten Minuten. Und dann steht hier doch in Vers 32, und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Hause waren. Egal, in welcher Situation, immer die Gelegenheit ergreifen. Immer bereit sein. Auch zum Zeugnis. Muss nicht gleich predigen, aber ja, manchmal gibt Gott so Gelegenheiten und dann, ja, sind wir dran. Und so hatte das Evangelium hier auf einmal eine offene Tür. Alles geht ganz schnell. Der Gefängnisaufseher wäscht ihnen die Striemen ab. So 40 Schläge wieder weniger ein, war eine ganze Menge. Der Rücken sah sicher zerfetzt aus. Nicht gerade schön. Und dann heißt es, er ließ sich mit seinem ganzen Hause taufen. Der Glaube ist gleich praktisch. Erst werden die Striemen abgewaschen, er tut ihnen Gutes und dann sagt er, und jetzt will ich Christ werden. Jetzt tauft mich. Und danach hören wir, er und sein ganzes Haus, sie waren voller Freude darüber, an Gott gläubig geworden zu sein. Da wird eine Party gefeiert. Ja, die sind so richtig froh über Jesus. Hallo, Wann war das letzte Mal bei dir? Froh über Jesus. Wenn es schon länger her ist, dann hör weiter gut zu. Die Freude am Herrn sollte zurückkommen in dein Leben. Ist ganz wichtig. In Psalm 118, 14 und 15 steht: Meine Stärke und mein Lobgesang ist der Herr. Er ist mir zur Rettung geworden. Vergiss das doch nicht. Und er rettet dich immer wieder auf die eine oder andere Weise. Natürlich vor allen Dingen, dass du einmal Gemeinschaft mit Gott haben darfst. Er rettet dich vor der ewigen Gottestrennung. Hier steht: Klang und Jubel und Heil ist in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Hört man in unseren Häusern noch das Lob Gottes? Bist du so richtig am Singen und die Nachbarn sagen: Was mit dem los? Hat er im Lotto gewonnen? Nein, hat er nicht. Was los? Dann fragen sie vielleicht auch mal, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Jetzt wussten die Apostel, weshalb sie das alles hatten erleben müssen. Die Auflösung kommt allerdings in unserem Leben nicht immer so schnell. Manches wirst du erst in der Ewigkeit wahrnehmen und erkennen. Es gibt ein schönes Zitat von Spurgeon. Er hat einmal gesagt: Wir können Gottes Hand nicht immer erkennen, aber wir können stets seinem Herzen vertrauen. Denn wir können sicher sein, dass alles, was uns im Leben begegnet, zuerst durch den Filter seiner Weisheit und Liebe gelaufen ist. Das sage ich einfach nochmal. Wir können Gottes Hand nicht immer erkennen, aber wir können stets seinem Herzen vertrauen. Denn wir können sicher sein, dass alles, was uns im Leben begegnet, zuerst durch den Filter seiner Weisheit und Liebe gelaufen ist. Stell dir vor, so ein Kaffeefilter, und da läuft seine Weisheit und Liebe so mitten in dein Leben und Herz. Wollen wir uns nicht neu entscheiden, umzuziehen? Aus der Moorstraße oder Jammerstraße oder Klagestraße? Hannover gibt es einen Klagesmarkt. Gibt es tatsächlich. In die Lobpreisstraße. Ganz zum Schluss ein paar praktische Hilfen, wie man da besser mit klarkommt. Wie das zu einem Lebensinhalt wird. Lebensmotto. Lebenshaltung. Erstens, sprich im Gebet immer mit Gott über die vielleicht unmögliche oder schwierige Situation. Beten ist immer das Richtige. Zweitens, stell dem Herrn ruhig Fragen und bitte ihn um Antwort. Wenn du so ganz durcheinander bist: Herr, sortier mal, hilf mir mal. Was soll ich denn jetzt tun? Oft wird er dich an ein Gotteswort erinnern oder in deine Gedanken hineinsprechen. Vielleicht bekommst du auch einen Liedvers. Und da ist die Antwort drin. Ganz unterschiedlich. Drittens, höre nicht auf, in dieser festen Gewissheit zu leben, dass du in seiner großen und starken Gotteshand alle Zeit geborgen bist. Alle Zeit. Viertens, halt dich im Glauben immer wieder fest an Gottes Verheißungen, denn davon gibt es in der Bibel eine wirklich große Auswahl. Ich gebe heute nur ein einziges Wort weiter. Psalm 33,4. Liebe ich, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Diese Zusage gilt auch dann noch, wenn wir unsere Lebensführung im Augenblick überhaupt nicht verstehen. Er hat einen Weg, Er hat Möglichkeiten. Ganz kurz, das ist jetzt die letzte Geschichte von heute. Dann sage ich Amen. Vorige Woche war es. Meine Frau hält hier und da noch eine Frauenstunde und ja, wir wollten unseren Dia-Projektor mal wieder in Tätigkeit bringen, ein paar Dias zeigen. Sie gibt mir den in die Hand, der war lange nicht gebraucht und wir wollten ihn nochmal ausprobieren, etwas abstauben. Ich gehe die Treppe runter und auf der vorletzten Stufe, er war in so einem schwachen Karton, da kippt mir das Ding raus und knallt voll auf die Fliesen im Flur, so richtig im hohen Bogen. Alle Linsen springen raus, der hatte 4, das habe ich gar nicht gewusst. Das Chassis verzogen. Ich bin erstmal einfach drumrum gegangen. Ich habe gar nichts. Aber meine Frau, ganz geistesgegenwärtig, Jesus hilf! Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt mit meinen Dias? Na gut, ich kam dann zurück nach einer Schrecksekunde, hab die Linsen wieder reingepackt, wusste nicht so ganz, wie rum gehören die jetzt richtig, aber die waren alle heile. Das war schon mal Nummer 1. Dann habe ich das Chassis unten, die Schrauben gelöst und wieder festgezogen, dass es hochging. Ging auch. Und dann kam der spannende Moment. Stecker in die Steckdose. Was meint ihr? Sogar die Birne war heile. Die kriegst du heute kaum noch. Diese Technik ist nicht mehr unbedingt der neueste Stand. Ist Gott gut? Also wenn ihr gar nichts heute behaltet, Gott ist gut und du kannst ihm vertrauen. Amen.